Alerta!
Café!
Coffee.
Café?
Café.
Orla.
Ricordo negro café.
Willkommen zur neuen Ausgabe des Café Alerta, dem Magazin für linke Politik und Kultur in Neumünster und Umgebung. Heute Corona-bedingt im Homeoffice, produziert von Ingo, Clement, Carlos und Pedro. Heute geht es bei uns um Baumbesetzungen. Ja, Baumbesetzungen sind meist öffentlichkeitswirksame Aktionsformen von UmweltschützerInnen, mit der auf eine durch Infrastrukturmaßnahmen bedrohte Natur aufmerksam gemacht werden soll. Der besetzte Baum steht daher meist stellvertretend für eine bedrohte Natur. Sie sind Formen von direkten Aktionen. Gesetzesverstöße werden oft in Kauf genommen von den BesetzerInnen und in der Regel finden diese Baumbesetzungen auch unmittelbar vor der zu erwartenden Fällung statt, wie jetzt in Flensburg. Durch ihren spektakulären Einsatz versuchen BaumbesetzerInnen so, die Umsetzung einer bereits getroffenen Entscheidung zu verhindern. Heute bei uns betrachten wir die Baumbesetzung in Flensburg und noch einmal historisch die Baumbesetzung im Hambacher Forst, die ja seit dem Jahr 2012 nahezu durchgehend stattfindet.
Der Rundfunk bringt Nachrichten. Gut hinhören.
Wie die EU-Grenzpolizei das Parlament belügt. Frontex nennt es euphemistisch Migration Flow Management. Praktisch geht es aber um eine militärische Aufrüstung mit Waffen und Überwachungstechnik. Das ZDF-Magazin Royal hat die Frontex-Files veröffentlicht. Ein Konvolut aus mehr als 100 Präsentationen, die ein paar Dutzend Hersteller von Überwachungstechnologie in den vergangenen 4 Jahren bei der EU-Grenzagentur gehalten haben. Frontex, die Europäische Agentur für Grenz- und Küstenwache, hat viel zu tun. Sie muss Menschen davon abhalten, nach Europa zu kommen. Migration Flow Management ist kein leichtes Geschäft. Es braucht Personal, Ausrüstung, Waffen und natürlich Zeppeline. Leider hat Frontex dabei vor lauter Stress vergessen, die Öffentlichkeit und das EU-Parlament über ein paar ziemlich wichtige Details zu informieren. Das kann passieren, kein Problem. ZDF-Magazin Royal hat diese schmutzige Arbeit aufgedeckt und unbequeme Wahrheiten ausgesprochen. Zu den sogenannten Frontex-Files und den Vorwürfen der Zurückweisung von Geflüchteten durch die Europäische Grenzschutzagentur erklärt Luise Amtsberg, die grüne Bundestagsabgeordnete aus Kiel: Frontex hat ein gefährliches Eigenleben entwickelt, das zwingend abgestellt werden muss. Eine Behörde, die massiv personell und finanziell aufgestockt werden soll und darüber hinaus operativ weitere weitreichende Befugnisse erhalten soll, muss sich der parlamentarischen Kontrolle stellen. Dies ist bisher mitnichten der Fall. Frontex steht zu Recht massiv in der Kritik. Ohne Rechtsgrundlage plant Frontex die Anschaffung von Waffen und Munition und täuscht die Öffentlichkeit offensichtlich bei der Frage, mit welchen Lobbyisten sie sich zur Beschaffung trifft. Zitat Ende. Schön, dass die Grünen im Bund für den Rückzug von Frontex sind, aber das ist eine zwiespältige Rolle. Baden-Württemberger Polizisten unterstützen Frontex schon seit 6 Jahren. Den CDU-Innenminister der eigenen Koalition will man dort sicherlich nicht unter Druck setzen. Das ZDF-Magazin Royal hat eine Liste von privaten Einrichtungen veröffentlicht, in der auch Firmen aus Schleswig-Holstein dabei sind, zum Beispiel die Thales Group oder Hensoldt, die beide Niederlassungen in Kiel haben. Mit dieser Veröffentlichung werden es Wehrtechnikunternehmen schwer haben, aus der Buhmann-Ecke rauszukommen. Desiderius Erasmus Stiftung soll 70 Millionen Euro vom Bund bekommen. Innerhalb des Innenministeriums, an den Landespräventionsrat angegliedert, soll demnächst der Landesaktionsplan zur Bekämpfung von Rassismus umgesetzt werden. In der 43. Tagung des Schleswig-Holsteinischen Landtags vom 24. bis 26. März 2021 wird mündlich über die Umsetzung des Aktionsplans gegen Rassismus gesprochen. Den Rahmen für die Arbeit des Aktionsplans bildet der Nationale Aktionsplan gegen Rassismus des Bundes. Mit ihm sollen Positionen und Maßnahmen zum Umgang mit Ideologien der Ungleichwertigkeit und den darauf bezogenen Diskriminierungen entwickelt werden. Um das umzusetzen, fördert der Bund etwa zivilgesellschaftliche Aktivitäten. Mit welchen zivilgesellschaftlichen Akteuren befindet sich die Landesregierung im Austausch zum Thema Rassismus? Wir haben nachgeschaut. Interessanterweise befindet sich die Landesregierung auch mit der Desiderius Erasmus Stiftung im Austausch. Wer ist das? Die Desiderius Erasmus Stiftung Schleswig-Holstein e.V. ist am Venusberg 1 in Lübeck im Amtsregister eingetragen. Seit 2018 ist die Stiftung offiziell als parteinahe Stiftung der AfD anerkannt. Die Bildungsstätte Anne Frank betont in ihrer Publikation, wie die Rechten die Geschichte umdeuten, Geschichtsrevisionismus und Antisemitismus, dass seit dem Einzug der AfD in den Bundestag und in sämtliche Landtage sowie der Gründung der AfD-nahen Desiderius Erasmus Stiftung geschichtsrevisionistische Positionen auch in der Öffentlichkeit zunehmend prominenter geäußert werden. Die Stiftung, der beim Einzug der AfD in den nächsten Bundestag wahrscheinlich zig Millionen Euro aus Bundesmitteln zufließen, dürfte ein relevanter Akteur in der außerschulischen Bildung werden, damit aber gleichzeitig Einfluss auf den gesamten Bereich von Bildung und Kultur nehmen. Nicht zuletzt durch ein Stipendiatenprogramm, das in wissenschaftliche Karrieren eingreift. Frühere Analysen der Stiftung gehen davon aus, dass sich die DES nicht in die Tradition von Holocaust-Leugnung oder NS-Rehabilitierung stellt, sondern vielmehr versuchen wird, die Bedeutung der Nazizeit zu relativieren. Vorsitzende der Desiderius Erasmus Stiftung ist Erika Steinbach. Sie war zuvor CDU-Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende des Bundes der Vertriebenen. Steinbach wird eine moralische Mitschuld an der Tötung von Walter Lübcke vorgeworfen. Auf Twitter äußerte sich Steinbach gerade rassistisch über an Corona erkrankte Menschen. Dazu zitieren wir heute nochmal Jan Böhmermann. Er sagte gestern, Zitat, von verschiedenen Seiten habe ich glaubhaft gehört, dass 50% des Schädelinhalts von Erika Steinbach aus einem pampelmusengroßen Knäuel Regenwürmer besteht. Zitat Ende.
Moin moin, hier ist Carlos. Ich heiße euch herzlich willkommen zu meiner tollen Musikauswahl. Ich habe euch heute mal wieder 5 passende, schöne Songs mitgebracht, zu denen ich euch noch was erzählen werde. Erstmal viel Spaß damit. Auch im Jahre 2021 hat uns ZSK musikalisch nicht im Stich gelassen und mit dem Album Ende der Welt einen Vorgeschmack auf die hoffentlich bald stattfindenden Konzerte geliefert. Mit bald meine ich natürlich die Zeit, in der es sicher ist und wir uns nicht mit Corona infizieren können. Das ist kein Konzert dieser Welt wert. Aber zurück zum Song. Das Stück Die Kids sind okay ist eine Danksagung an die Menschen von Ende Gelände und teilbar Fridays for Future an alle Antifas, die BaumbesetzerInnen im Hambi, Dani und Co. und alle, die sich für eine bessere Welt einsetzen. Es tut echt gut, auch mal gesagt zu bekommen, dass es gut ist, was wir da machen. Und nicht ständig nur Hetze auf Facebook, Twitter und Co. zu lesen. Am schlimmsten sind dabei alte weiße Männer, die glauben, sie wissen alles besser. An dieser Stelle ein großes Danke zu ganz ZSK. Wir sehen uns nächstes Jahr in Kiel.
Ja, Flensburg besitzt und besetzt derzeit eine stattliche Anzahl von Baumhäusern im Böhmdörp am Bahnhof. Das Bahnhofswäldchen ist seit dem 1. Oktober 2020 besetzt, um den Bau eines Hotels nebst Parkhaus zu verhindern. Am 1. Oktober begann auch die Rodung im Danneröder Wald. In der gesamten Bundesrepublik fanden im November dann solidarische Baumbesetzungen in 48 Städten statt. Ich spreche jetzt mit einer Aktivistin über die Hintergründe der Baumbesetzungsaktion in Flensburg. Moin, Eike.
Moin.
War der 1. Oktober ein symbolisches, ein gutes Datum für euch, um die Besetzung zu starten? Immerhin begann da die Rodung im Danneröder.
Ja, natürlich. Also mit dem 1. Oktober begann die Rodungssaison nicht nur im Danneröder Forst, sondern eben bundesweit. Und deswegen war das für uns eben auch genau der richtige Moment, um hier den Wald zu besetzen.
Also es geht ja darum, ein Projekt will ja einen gesunden Laubwald voller Leben und voller Tiere dort beseitigen. Bedroht sind auf, ja, ich glaube, mehreren tausend Quadratmetern zum Teil 150 Jahre alte Linden und viele Vogelarten, Käfer und Fledermäuse. Und das Investorenduo Jan Duschkewitz und Ralf Hansen von Yara Immobilien, die haben sich zum Ziel gesetzt, das Areal zwischen Bahnhof, Post und Brauerei zu entwickeln. Und ja, ich habe mal in Flensburg gewohnt und so als ehemaliger Flensburger sehe ich mit Trauer und Wut, wie der Stadt nach und nach das lebendige Grün genommen werden soll. Wie passt das geplante Projekt in das Bahnhofsviertel hinein?
Also wenn man die Investoren fragt, dann sagen sie, dass sie damit das Bahnhofsviertel beleben wollen. Wir sehen das ein bisschen anders. Der Wald, der ist voller Leben und es ist jetzt auch nicht so, dass hier im Bahnhofsviertel nichts los ist. Also es gibt hier zum Beispiel einen Wagenplatz oder einen Ort für kunstschaffende Menschen und das ist alles ganz viel Leben und dafür jetzt dieses intakte Ökosystem, was ja auch eine Form von Leben ist, zu zerstören für ein Hotel und ein Parkhaus, was für uns ziemlich tote Dinge sind, das sehen wir einfach nicht ein.
Das ist ja auch der öffentliche Raum, der dann nicht mehr für alle Menschen zugänglich ist. Das ist ja sicher auch ein Grund dann.
Ja.
Ja. Es gab im Januar einige drastische Maßnahmen von Gruppen, die mit euch sympathisieren. Also erfordern drastische Eingriffe in das Klimagefüge denn auch drastische Reaktionen seitens der Umweltbewegung? Wie sind eure Beweggründe für die Besetzung überhaupt?
Naja, also einerseits geht es natürlich darum, diesen Wald zu erhalten. Andererseits ist das nicht alles, sondern es geht eben auch darum, zu zeigen, dass jetzt definitiv nicht der richtige Zeitpunkt ist, um wieder ein neues Parkhaus zu bauen, das wieder den motorisierten Individualverkehr fördert, sondern eben genau das zu verhindern und die Lebensgrundlagen, die wir haben, wie eben zum Beispiel diesen Wald, der ja auch zum Stadtklima zu einer Verbesserung des Stadtklimas beiträgt, beziehungsweise ihn abzuholzen würde eben zu einer Verschlechterung beitragen, wo in anderen Städten extra kleine Wälder gepflanzt werden, weil es die da nicht gibt. Mhm. Also das sind alles so Sachen, das passt für uns nicht zusammen.
Ja. Akut seid ihr von Räumung bedroht. Also die Stadt Flensburg hat jetzt so eine Allgemeinverfügung erlassen, die am 2. Februar auf deren Homepage veröffentlicht wurde, aber schon am 29. Januar verfasst wurde. Darin wird das Benutzen der Baumhäuser aus Brandschutzgründen untersagt. Und ja, in der Allgemeinverfügung wird mit unmittelbarem Zwang, also Gewalt gedroht, wenn die Menschen nicht freiwillig gehen. Ein Brand in einem Baumhaus bei minus 10 Grad draußen, ohne Anwesenheit von irgendwelchen Heizeinrichtungen, geschweige denn offenem Feuer. Wie passt das zusammen?
Die Frage habe ich jetzt nicht so ganz verstanden,
ja, wie passt das zusammen, dass aus Brandschutzgründen die Nutzung eines Baumhauses untersagt wird, wo doch dort überhaupt kein Feuer eigentlich anwesend sein kann?
Ja, genau, das fragen wir uns auch. Also in dieser Allgemeinverfügung werden diverse Behauptungen aufgestellt, die mit der Realität überhaupt nicht übereinstimmen. Eben zum Beispiel, dass es Heizquellen in den Baumhäusern gibt, was einfach nicht der Wahrheit entspricht. Dann so Sachen wie, dass die Baumhäuser gar nicht der Wohnnutzung dienen, wobei hier diverse Menschen tatsächlich in diesen Baumhäusern wohnen. Also, die Stadt hat da irgendwas zusammengeschustert, ohne sich vorher eingehend zu informieren.
Mhm. Offenbar ist das irgendwie auch nur ein Vorwand wie damals im Hambacher Forst, denn ein WDR-Beitrag mit bestätigenden Worten von Armin Laschet ist nach wenigen Stunden aus der Mediathek verschwunden. Anwälte haben das dann geprüft. Der Beitrag hätte weder aus journalistischer noch juristischer Sicht abgesetzt werden müssen. Und Laschet hatte damals gesagt, die Leute da sind illegal, weil die Bäume beschädigt werden. Jetzt wäre meine Frage, beschädigen Baumhäuser wirklich Bäume? Also ich habe zwar noch nie ein echtes Baumhaus gebaut, aber normalerweise werden die doch ohne irgendwelche Verankerungen am Baum gebaut.
Genau, also die Baumhäuser, die wir bauen, versuchen wir so schonend wie möglich zu bauen. Dazu gehört einerseits eben den Baum selber nicht zu beschädigen. Deswegen befestigen wir die Baumhäuser nur mit Seilen. Ein anderer Punkt ist, dass wir möglichst wenig neue Materialien dafür verwenden, sondern eben vor allem Reste, die wir irgendwo auf dem Sperrmüll finden oder so, um eben da auch Ressourcen zu schonen.
Mhm. Wie ist denn aktuell die Atmosphäre bei euch? Also bekommt ihr inzwischen irgendwie Unterstützung aus der Bevölkerung? Wie sieht es dann auch mit Schutz gegen Kälte aus? Jetzt ist ja gerade fürchterlich kalt.
Ja, also die Unterstützung aus der Bevölkerung war von Anfang an ziemlich groß. Also wir haben immer wieder Menschen, die uns auf verschiedenste Arten und Weisen unterstützen. Also indem sie uns Lebensmittel oder Decken oder Wärmflaschen oder so spenden, dass sie uns heißes Wasser bringen, Nachtschichten übernehmen an der Mahnwache oder solche Sachen. Oder dass sie für uns kochen und genauso ist das jetzt gerade auch.
Ja, also diese Pläne für das Bahnhofsviertel reichen ja schon weit zurück, bis, ich glaube, bis ins Jahr 2012. Und damals gab es eine Studie zu einer angeblichen Hotelknappheit in der Stadt. Eurer Meinung nach, braucht Flensburg denn neue Hotels und wenn ja, in welcher Art?
Unserer Meinung nach braucht es in Flensburg keine weiteren Hotels. Wie gesagt, die Studie, die da zurückgezogen wurde, die ist schon ziemlich alt und seitdem wurden, meine ich, 5 neue Hotels in Flensburg gebaut. Ich stecke da nicht ganz genau drin, aber es wurden auf jeden Fall einige neue Hotels in Flensburg gebaut, sodass der Bedarf jetzt absolut nicht mehr da ist. Und natürlich tragen Hotels auch dazu bei, dass die Gentrifizierung weiter voranschreitet.
Es entstand dann eine Bürgerinitiative mit einer Petition gegen das geplante Hotel und das große Parkhaus. Die hat bisher fast 80.000 Unterschriften eingesammelt und das Anliegen sozusagen auch zum Politikum gemacht. Und wie geht es damit weiter? Wisst ihr, seid ihr da in Kontakt, wie es mit den Unterschriften weitergeht jetzt?
Also es werden nach wie vor weiter Unterschriften gesammelt. Also die Bürgerinitiative arbeitet ja ganz eng mit uns irgendwie zusammen. Also indem sie eben an der Mahnwache tagsüber ihren Infotisch haben. Mhm. Und genau, da werden weiter Unterschriften gesammelt. Es kommen auch immer wieder Menschen vorbei, die noch unterschreiben, die noch nicht unterschrieben haben bisher.
Ja.
Ja, also die sind auch auf jeden Fall weiter dran. Die Bürgerinitiative hat ja auch einen Widerspruch gegen die geplante Waldentwicklung eingelegt, der noch immer geprüft wird. Solange der nicht vom Tisch ist, darf auch das Parkhaus gar nicht gebaut werden. Mhm. Also die sind da auf jeden Fall auch weiter dran. Und
dann gibt es auch eine Crowdfunding-Initiative. Die hat, glaube ich, auch die Bürgerinitiative Bahnhofsviertel initiiert. Eben auch die Verhinderung des Bauvorhabens, aber auch Ziel ist eine Verbesserung der Öffentlichkeitsbeteiligung. Wie wurden denn die FlensburgerInnen bisher überhaupt beteiligt?
Da stecke ich auch nicht so ganz gut drin. Soweit ich weiß, gab es die Möglichkeit, sich zu dem Bauvorhaben zu äußern und die Stadt musste dann jeden Beitrag irgendwie, naja, wenigstens irgendwie zur Kenntnis nehmen und dann aber sagen, dass sie sich damit beschäftigt haben und dass es sie eigentlich nicht interessiert, was da drin steht. Mhm.
Ja, es heißt ja, es sei ein Steigenberger Hotel geplant, aber in Wirklichkeit ist es ja eigentlich nur ein Intercity-Hotel. Also die Intercity-Hotels, die ich kenne, die befinden sich immer in grauen Betonkästen, wo die Architektur eigentlich immer fehlt und die Zimmer sind funktional, minimalistisch und ja, die Investoren sprechen von 100 Arbeitsplätzen, die geschaffen werden sollen. Aber im Gastgewerbe wissen wir auch, da sprechen wir von oft geringfügig entlohnten Arbeitsverhältnissen. Und in der Corona-Krise haben ja in Flensburg rund 1.300 Minijobber ihre Arbeit verloren, darunter viele aus dem Hotelwesen und der Gastronomie. Wie schätzt du das ein? Ist das überhaupt lohnenswert? Also für 100 Arbeitsplätze, die ja so noch gar nicht gesichert auf dem Papier sind, das Ganze anzugehen?
Die ganz klare Antwort auf diese Frage ist, es gibt keine Arbeitsplätze auf einem toten Planeten. Also wir müssen erst unsere Lebensgrundlagen sichern, ansonsten brauchen wir uns über Arbeitsplätze überhaupt keine Gedanken zu machen.
Ja. Offensichtlich ist es auch so, dass die Deutsche Bahn mit einer Verlegung des Bahnhofs Flensburg an einen anderen Standort spekuliert. Weißt du da irgendwas? Also spricht ja nicht viel dafür, dass Flensburg dann Knotenbahnhof bleibt, wenn der Fernbahnhof nach Flensburg-Weiche verlegt werden soll, wie Wirtschaftsminister Buchholz der SAZ gesagt hatte.
Da muss ich passen, da weiß ich nichts drüber.
Ja. Wie arbeitet ihr sonst mit Bürgerinitiativen, Vereinen und Verbänden so zusammen? Also es gibt ja bei euch auch Nachbarn noch in unmittelbarer Nähe, die Bunny's Ranch oder das Kühlhaus, aber auch ihr BUND, Greenpeace und ATTAC und so weiter. Ist da eine gute Zusammenarbeit?
Ja, auf jeden Fall. Also die Menschen, die im direkten Umfeld zum Bahnhof wohnen, also vor allem an der Oberseite des Hangs, die sind vielfach auch in der Bürgerinitiative engagiert und die Bürgerinitiative wiederum kooperiert viel mit dem BUND und auch Menschen von der Bunny's Ranch sind in der Bürgerinitiative und also da gibt es auf jeden Fall eine gute Vernetzung.
Mhm. Also ein Blick über den Tellerrand noch. In Marburg wurden auch Bäume im Bahnhofsumfeld besetzt. Da sollte an einem alten Lokschuppen ein Parkdeck entstehen für ein neues Eventzentrum. Und der private Inhaber der Immobilie und die städtische Grundstückseigentümergesellschaft, die haben nicht auf polizeiliche Räumung gesetzt, sondern auf ein Spitzengespräch beim Oberbürgermeister. Der ist übrigens Mitglied der SPD und hatte offenbar Erfolg. Wie wahrscheinlich ist das in Flensburg? Lässt sich mit der SPD-Oberbürgermeisterin Simone Lange noch reden oder ist die Situation ausgereizt?
Also wir sehen derzeit keinen Redebedarf. Wenn von Seiten der Politik Redebedarf ist, kann natürlich jederzeit auf uns zukommen. Mhm.
Das klingt nach einer unschönen Situation, die euch jetzt vielleicht bevorsteht. Also was könnt ihr am besten als Hilfe gebrauchen, die Klimaretter dort?
Menschen, die sich vorstellen können, eine Weile hier Baumhäuser zu besetzen.
Okay. Und
also,
das wäre das Beste für euch sozusagen.
Auf jeden Fall.
Ja. Hast du eine Idee, wann das sozusagen, wann eine Räumung stattfinden könnte? Oder?
Genau, einen Termin kann ich da überhaupt nicht abschätzen. Mhm. Wir müssen damit rechnen, dass es bis Ende des Monats jederzeit passieren kann. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
Ja, weil bis dahin normalerweise nur die Bäume gerodet werden dürfen, ne?
Genau.
Ja. Okay, dann bedanke ich mich erstmal.
Ja, sehr gerne.
Ja. Und vielleicht hören wir nochmal in den nächsten Tagen voneinander. Das
ja, sehr gerne.
Könnte gut sein, dass es aktueller wird dann, ne?
Genau. Okay. Ja.
Alles klar. Danke dir.
Gut. Vielen Dank.
Jo. Tschüss. Tschüss. Ja, soweit das Interview mit einer besetzenden Person in Flensburg im Bahnhofswald. Und Cordelia Feuerhake von der Bürgerinitiative Bahnhofsviertel sagte, wir würden gern Akteneinsicht haben in die Baugenehmigung und den städtebaulichen Vertrag. Wir brauchen diese Einsicht, um darin Fehler oder Mängel erkennen zu können. Ja, eine Antragstellerin bei Frag den Staat wartet seit 2 Wochen und 5 Tagen auf sämtliche Dokumente betreffend der Waldumwandlung bzw. Entwidmung des sogenannten Bahnhofswaldes in Flensburg zwischen Bahnhofsstraße und Schleswiger Straße. Das sind ca. 70 Dokumente. Das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume ist hier nach dem Informationszugangsgesetz Schleswig-Holstein, kurz IZGSH, in der Pflicht. Eilfertig weist das Landesamt darauf hin, dass die Dokumente zum Teil schutzwürdige Daten enthalten und daher auch eine Schwärzung bestimmter Passagen erforderlich sei. Die Anfrage hätte bereits im Januar beantwortet werden müssen. Spätestens jedoch bis zum 15. Februar muss das Landesamt im Falle einer positiven Entscheidung über den Antrag die gewünschten Informationen zur Verfügung stellen. Das ist möglicherweise zu spät für die BaumbesetzerInnen, denn bis Ende Februar muss gerodet werden. Soweit der Blick nach Flensburg. Und in der Stadt Neumünster gab es bereits erfolgten Baumfrevel, und zwar im Reutengraben in Wittorf. Auch hier wird mit Informationen gemauert. Der Investor, der laut holsteinischem Kurier verdächtigt wird, war für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Die Stadt Neumünster sei nach Abschluss des Anhörungsverfahrens sprachfähiger. Eine Anwohnerin, die ich beim Spaziergang dort traf, war sichtlich erbost über den Vorfall. Und ich bin es auch. Auch über die Sprachlosigkeit der Stadt Neumünster.
Ich weiß nicht, wie viele von euch Gerhard Schinkel kennen, kann aber nur empfehlen, seine Musik anzuhören. Seine Lieder handeln von Ende Gelände, Polizeigewalt, der schlechten Politik in NRW bezüglich Hambio und Kohle, Fridays for Future und alles, was damit zu tun hat. Ich habe mir aus seiner schier endlosen Liste Hambi bleibt ausgesucht. Ich höre den Song sehr gerne, auch zur Einstimmung auf Aktionen wie Ende Gelände und andere Aktionen, auf die ich besser nicht eingehe. Ich hoffe, dass wir bald nicht mehr nur sagen können, Hambi bleibt, sondern auch Danny bleibt, also jedenfalls das, was noch zu retten ist, viel Burger Gehölz bleibt und noch Bahnhofswald bleibt. Dafür werden wir kämpfen. Wir werden nicht aufgeben und den Konzernen die Wälder freiwillig überlassen. Nicht für Kohle, nicht für Autobahnen und auch nicht für Parkhäuser. In diesem Sinne, alle Wälder bleiben.
What do we want?
Climate justice!
When do we want it?
Now!
Vielen Dank. Das war hier live vom Marktplatz. Naja, jetzt ist es ja nicht mehr live, jetzt ist es in der Sendung. Ich würde jetzt einfach sagen, ihr erzählt ein bisschen was über euch, über eure Initiative und im Endeffekt das, was ihr heute hier vorgehabt habt und schon vorher vorgearbeitet habt. So.
Tja, also wir sind quasi das Marburger Solidaritätsbündnis Sambacher Forst. Wir haben uns in der Nacht von gestern auf heute gegründet, weil heute gestern früh im Hambacher Forst die Rodung begonnen haben. Genau, vielleicht kurz was zum Hambacher Forst. Der Hambacher Forst ist ein Stück Wald im Rheinischen Braunkohlerevier, das für die Erweiterung des Tagebaus Hambach gerodet werden soll. Wenn es nach RWE geht, der ist auch schon zu großen Teilen gerodet, das ist ein 90%. Ganz alter, wertvoller Wald, genau, zu 90% ist er schon weg. Und um die letzten 10% wird seit einigen Jahren ganz erbittert gekämpft. Also eigentlich seit Jahrzehnten versuchen die Menschen vor Ort irgendwie diesen Wald zu schützen. Und seit 2012 ist der mit Baumhäusern von Aktivistis besetzt. Die auch dort ganzjährig wohnen, immer im Winter ist, also von Oktober bis Februar jeden Winter versucht RWE dort zu roden. Das geht immer nur gegen ganz großen Widerstand. Und genau, dieses Jahr, diesen Winter geht es vielleicht um alles. So. Also wenn es nach RWE geht, dann ist der Wald im Frühling weg. Und deshalb haben wir uns gesagt, setzen wir irgendwie ein Zeichen in Marburg, wenn wir gerade nicht im Wald sein können.
Also warum es gestern angefangen werden konnte, war, weil letzten Freitag das Verwaltungsgericht in Köln entschieden hat, dass der Wald gerodet werden darf. Der BUND hatte geklagt, weil eigentlich nach den europäischen Naturschutzrichtlinien der Hambacher Wald Naturschutzgebiet ist und ganz viele seltene Tierarten beheimatet und deswegen nicht gerodet werden dürfte nach geltendem europäischen Recht. Allerdings wurde dieses Gebiet eben in den 70er Jahren an RWE verkauft. Und auf Grundlage dieses alten Gesetzes, was tatsächlich ein Gesetz ist, aber was auch noch aus der Nazizeit stammt, wurde eben RWE jetzt nun erlaubt, weiterhin dort zu roden, weil es ihnen halt zugesprochen wurde, obwohl eigentlich nach EU-Recht das illegal ist. Und der BUND, der diese Klage verfasst hatte, jetzt abgewiesen wurde, ist nochmal in Beruf gegangen und hat nochmal erneut Klage eingereicht beim Oberverwaltungsgericht in Münster. Und das steht eigentlich jetzt noch vollkommen aus, weil das war ja am Freitag erst. Und dennoch hat die Polizei eben auch schon begonnen, RWE zu unterstützen, darin, jetzt gestern am Montag, die Rodung durchzusetzen, obwohl diese Klage auch noch aussteht. Das ist auch noch ein weiterer Punkt, der höchst kritisch zu beurteilen ist, weil eigentlich mit einem laufenden Gerichtsverfahren dürften die noch gar nichts dort machen.
Also ihr habt ja versucht, hier die Menschen in Marburg darauf aufmerksam zu machen, was dort passiert. Wie kann man denn euch helfen? Also ich meine, nicht jeder hat die Möglichkeit, da in ein Baumhaus zu ziehen und den Winter dort zu verbringen. Wie können wir unsere Stimme dagegen bringen oder was können wir machen?
Ja, also zum einen einfach Aufmerksamkeit auf den Hambacher Wald lenken über soziale Medien. Das haben wir jetzt heute auch versucht, einfach mehr Menschen zu informieren mit Flyern, die wir gestern noch verfasst haben und heute verteilt haben. Dass einfach mehr Menschen Bescheid wissen, was da gerade los ist und sich eine Meinung darüber bilden erstmal und dann auch den Blog eben verfolgen vielleicht, wo ständig aktuelle Neuigkeiten gepostet werden, was die Ereignisse im Wald betrifft.
Generell sonst auch, also Sachspenden bzw. Donations sind immer erwünscht, also die Leute, die dort im Wald leben, sei es Essen, aber auch irgendwelche Materialien.
Baumaterial.
Genau.
Ja. Man muss Geldspenden helfen auch, wenn man nicht irgendwas anbringen kann.
Genau.
Man kann auch in den Wald fahren, ohne da jetzt gleich den Winter im Baumhaus zu verbringen. Ja. Und je mehr Menschen da rumlaufen, desto schwieriger wird es für RWE da zu roden, beziehungsweise für die Polizei irgendwie das Rodungsgebiet freizuhalten. Eigentlich dürfen sie, wenn Menschen im Rodungsgebiet sind, nicht roden. Heute Vormittag haben sie anscheinend trotzdem gerodet, obwohl da eine Person irgendwie im Rodungsgebiet war. Aber in diesem Wald zu sein, ist nicht verboten. Es gibt ein
Waldbetretungsrecht.
Man kann in diesem Wald sich aufhalten und je mehr Menschen dort sich aufhalten, desto desto besser für den Wald, desto besser fürs Klima.
Ja, und es werden auch Mahnwachen organisiert, wo man einfach auch hin kann und ja, genau.
Ansonsten, ja. Ansonsten ist am Samstag nochmal ein Aktionstag, der quasi dezentral an allen verschiedenen Orten nochmal Aktionen stattfinden sollen, ganz verschiedener Art. Da werden irgendwo Demos stattfinden, werden wahrscheinlich auch irgendwelche Kletteraktionen, andere Baumbesetzungen, irgendwie ganz verschiedene Sachen an verschiedenen Orten wahrscheinlich stattfinden. Genau, also da, wer da irgendwie aktiv werden will, irgendwie sei es ein Bettlaken mit Hambi bleibt aus dem Fenster hängen, das wäre schon eine richtig schöne Sache, wenn Marburg quasi überall aus solidarischen WGs und Wohnungen irgendwo ein Banner mit unterstützenden Botschaften hängen würde.
Ja, was sich auf jeden Fall immer lohnt, ist auch auf die Homepage von der Waldbesetzung, also auf den Blog vom Hambacher Forst zu gehen, www.hambacherforst.org. Da gibt es immer neue Infos, da gibt es einen Live-Ticker, was gerade passiert an Rodungen. Das heißt, man kann das mitverfolgen, was da passiert. Da gibt es auch eine große Karte, wo alle Arten von Soli-Aktionen deutschlandweit eingetragen werden. Das heißt, wer Lust hat, sich an irgendeiner Aktion zu beteiligen, kann da schauen, ob es was in der Nähe gibt. Ja, und da gibt es auch immer wieder Infos, was gerade gebraucht wird an Spenden, an Unterstützung jeglicher Art.
Was mir jetzt noch einfällt, ich habe gerade mit zwei Polizeibeamten aus Marburg unterhalten, über die Frage, inwieweit sie denn auch als innerhalb ihres Dienstes sozusagen auch ihre eigene Meinung sozusagen kundtun können. Diese zwei Personen haben gesagt, dass sie das nicht mit ihrer Dienstausübung letztlich vereinen können, aber ich finde es auch ziemlich sinnvoll, der Polizei in Aachen mit jeglichen Mitteln, die man hat, zu signalisieren, dass man diese Einsätze sehr stark ablehnt und einfach klar macht, dass es einen ganz breiten öffentlichen Protest gibt und dass das nicht einfach toleriert wird, was sie da tun. Und ja, da anrufen, E-Mails schreiben, irgendwie diese verantwortlichen Personen da kontaktieren.
Wir haben auch einen Bilderwettbewerb. Malt uns euer Erlebnis mit der Polizei. Da kann man auch schön ein bisschen Pfefferspray und so weiter.
Jetzt am Samstag habt ihr wieder eine Veranstaltung. Ist es dann wieder hier am Marktplatz oder seid ihr woanders? Wo kann man zu euch stoßen und seine Stimme kundtun?
Das ist eine gute Frage. Soweit sind wir noch nicht. Wir waren jetzt erstmal mit der Planung für heute beschäftigt. Zum Zeitpunkt der Sendung wird das sicherlich schon bekannt sein.
Dann vielleicht an dieser Stelle, wie kontaktiert man euch direkt?
Genau, man kann eine Mail an eg-mr@riseup.net schreiben oder an die Klimagruppe Marburg auf Facebook.
Genau, Klimagruppe Marburg ist wahrscheinlich einfacher.
Genau, oder marburg@endegelände. Mhm. Genau, verschiedene Möglichkeiten.
Wir werden aber auch nochmal, also wenn wir zum Samstag was Konkretes planen, werden wir das auch nochmal über die Kanäle, die wir halt haben, verbreiten. Mhm.
Ja, genau. Vielen Dank. Jetzt mit dem Hahn kann man eigentlich das Interview auch zu Ende führen.
Also, Hambi bleibt! Hambi ins Klo!
Bäume besetzen sowieso! Hambi bleibt! Hambi ins Klo! Bäume besetzen sowieso!
Als nächstes hören wir Hinter den Barrikaden von Revolté springen. In dem Lied singt die inzwischen aufgelöste Gruppe über die direkte Aktion, das Füreinander-Dasein und den Zusammenhalt in der Aktion. Ein meiner Meinung nach sehr schönes Lied, was die Stimmung und den Zusammenhalt ganz gut beschreibt. Auch die Tatsache, dass wir alle nur Menschen sind, die irgendwann mal am Ende ihrer Kräfte sind, wird dort aufgegriffen. Ich selbst kenne das. Die Art und Weise, wie Menschen in Aktion zusammenhalten, ist einzigartig. Fremde Menschen, die sich aber nicht fremd anfühlen. Solidarität. Freundschaften, die entstehen. Es ist schwer zu beschreiben, wenn ein Mensch das nicht selbst erlebt hat. Ich hoffe, dass ich diese Erfahrung bald wieder machen kann. Ob es in Flensburg schon soweit ist, wird sich zeigen. Vielleicht auch erst bei Ende Gelände. Vielleicht irgendwo dazwischen. Wir werden sehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Lied.
Aktivisten haben das aktuell leerstehende Gebäude besetzt.
Jetzt hat die 135-köpfige Belegschaft das Ruder selbst in die Hand genommen. Besetzungen sind seit langer Zeit ein Instrument des politischen Kampfes für Selbstverwaltung. Ob nun im Häuserkampf, wenn es um Leerstand und Spekulation, bezahlbare Mieten und Gentrifizierung geht, oder bei stillgelegten und in ArbeiterInnenhand wiedereröffneten Fabriken. Oft wiederholt sich das Schema. Die alten BesitzerInnen, die die Objekte leer stehen ließen, wollen die Gebäude zurück. Die Polizei setzt den im Grundgesetz verankerten Schutz des Privateigentums durch und räumt, teilweise unter Einsatz von schwer bewaffneten Spezialeinsatzkräften. Rudi Dutschke formulierte schon um 1968 herum:
Der heutige Faschismus steckt in allen autoritären Institutionen, in der Gesamtheit der bestehenden bürgerlichen Institutionen und im Staatsapparat.
Hier stehen sich scheinbar zwei völlig verschiedene, unvereinbare Lebenseinstellungen und Denkmodelle gegenüber. Aber ist es überhaupt nach der bürgerlichen Ideologie korrekt und konsequent, solche Besetzungen abzulehnen?
En nous chantant, les bourgeois, c'est comme les cochons. Plus ça devient vieux et plus ça devient bête.
Wir wollen hierzu heute den Blick auf zwei moralische Bezugssysteme bürgerlichen Denkens richten. Einmal die Philosophie der Aufklärung, auf die sich die westliche Hemisphäre beruft, sowie auf das Grundgesetz, die Mutter aller Gesetze in Deutschland.
Hey, ma gueule, j'ai mal au mollet.
Allons enfants de la patrie, les jours de gloire sont terminés.
Die Aufklärung, auf Französisch auch Siècle des Lumières genannt, war die philosophische Wegbereiterin der Demokratisierung und Republikanisierung der westlichen Staaten. Der französischsprachige Philosoph Jean-Jacques Rousseau, der wegen seiner Schriften verfolgt wurde und daher ins Exil gehen musste, gilt als wichtiger Denker dieser Epoche, stand mit seinen Ideen aber auch teilweise schon Pate der Jahrhunderte später verabschiedeten Verfassung der Bundesrepublik Deutschland. So formulierte Rousseau zum Beispiel schon die Konzepte der Volkssouveränität und der unantastbaren Menschenwürde. Das den Gesetzen unterworfene Volk muss deren Urheber sein, sowie auf seine Freiheit verzichten heißt auf seine Würde als Mensch, auf die Menschenrechte ja, sogar auf seine Pflichten verzichten, heißt es bei ihm.
Le contrat social donc, c'est ce que Rousseau veut penser comme forme d'association. Qui préserve et garantisse et même institue la liberté de tous les hommes en mettant un terme aux violences et aux injustices sociales.
Interessant ist, was der hochgeschätzte Jean-Jacques Rousseau zum Thema Eigentum zu sagen hatte. Der Erste, der ein Stück Land mit einem Zaun umgab und auf den Gedanken kam zu sagen, dies gehört mir, und der Leute fand, die einfältig genug waren, ihm zu glauben, war der eigentliche Begründer der bürgerlichen Gesellschaft. Wie viele Verbrechen, Kriege, Morde, wie viel Elend und Schrecken wäre dem Menschengeschlecht erspart geblieben, wenn jemand die Pfähle ausgerissen und seinen Mitmenschen zugerufen hätte, hütet euch, dem Betrüger Glauben zu schenken. Ihr seid verloren, wenn ihr vergesst, dass zwar die Früchte allen, aber die Erde niemandem gehört. Er plädierte also hier deutlich für eine gemeinschaftliche Nutzung von unter anderem Flächen, nicht für deren Privatisierung.
Eigentum ist Diebstahl.
Aber auch das Grundgesetz ist nicht per se bürgerlich, sondern entstand nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Naziterror des Dritten Reiches als antifaschistisches Manifest. Der Autor Christian Wolff schilderte zum 71-jährigen Jahrestag des Inkrafttretens des Grundgesetzes, dem Freien Radio Blau aus Leipzig:
Im Mai 1968 habe ich so meine ersten Demonstrationserfahrungen gemacht, damals als Abiturient in Düsseldorf. Wir haben uns damals beteiligt an den Demonstrationen gegen die Notstandsgesetze, die ja von der damaligen Großen Koalition verabschiedet werden sollten. Und dagegen hat es ja große Einsprüche gegeben, weil man befürchtete, dass durch die Notstandsgesetze das Grundgesetz in seinem Wesen verändert wird.
Der Satiriker Jan Böhmermann ließ 2019 in kurzen Clips Grundi, das personifizierte Grundgesetz, zurückschlagen gegen rassistische Polizeikontrollen, sexistische Vorstellungsgespräche und so weiter.
Unfickbar seit 1949.
Der aus Schleswig-Holstein stammende Bundestagsabgeordnete der Linken, Lorenz Göster-Beutin, betont: Das Grundgesetz gibt keine Wirtschaftsordnung vor, der Kapitalismus hat keinen Verfassungsrang. Das war damals eine Konsequenz aus den Erfahrungen des deutschen Faschismus. Was aber sagt jetzt das Grundgesetz zu Besetzungen? Am besten lassen wir uns das erklären von:
Hier kommt die Maus. Hier kommt die Maus.
Ja. Richtig, der Sendung mit der Maus. Klingt komisch, ist aber so. Denn um schon Kindern das wichtigste deutsche Gesetz näher zu bringen, gibt es zum Beispiel die Nachwuchsdetektivserie Julius und die Geheimen, die unter anderem als Maushörspiel ausgestrahlt wurde. Sie sind auf den Seiten des WDR als Podcast nachhörbar. Der dritte Fall der Geheimgesellschaft, die Geheimen, heißt nicht nur die Hausbesetzung, hier geht es auch zur Sache. Julius und seine Mitstreiter werden von der Polizei aus ihrer Kommandozentrale vertrieben, die sie in einem leerstehenden Trafohäuschen der Stadt eingerichtet haben, und besetzen es nachts daraufhin wieder.
Am anderen Tag belagerte die halbe Stadt das Trafohäuschen, in dem wir uns total verbarrikadiert hatten. Keiner konnte rein. Wann immer die Polizei uns zu nahe kam, spritzten wir sie mit unseren Wasserpistolen nass. Einige aus unserer Schule unterstützen uns.
Julius' Bruder, der Jura studiert, steht ihnen bei ihren Fällen mit Tipps zur juristischen Lage zur Seite.
Sieh mal im Grundgesetz nach, Paragraph 14, Absatz 2. Dort heißt es, Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll dem Wohle der Allgemeinheit dienen.
Lilly blätterte zur passenden Stelle und nickte.
Im vorliegenden Fall des Flensburger Bahnhofswaldes muss sich also die Frage gestellt werden, wovon die Allgemeinheit mehr profitiert. Vom Versuch, ein Stück Natur zu erhalten und einen Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel zu leisten, oder vom Bau eines weiteren Hotels, obwohl es in der nördlichsten kreisfreien Stadt Deutschlands davon schon jede Menge gibt.
Hey, jeder will sein Leben präsentieren, alle wollen ihr Näschen operieren.
Das Internet ist so etwas Ähnliches wie Videotext.
Was geht ab, Neumünster? Mein Name ist Petro und auch in dieser Ausgabe Kaffeeleiter versorge ich euch wieder mit aktuellem aus dem Netz. Allerdings muss ich direkt zum Anfang gestehen, dass der letzte Monat doch verhältnismäßig ruhig war. Daher wird mein Beitrag in der heutigen Sendung wohl oder übel etwas kürzer ausfallen. Aber fangen wir einfach mal an. Am 20. Januar kam es zur lang ersehnten Amtsübergabe in den USA. Trump dankte ab und Biden übernahm nun auch ganz offiziell das Amt des 46. Präsidenten der USA. Die Amtsübergabe verlief glücklicherweise ohne weitere Probleme und gefühlt das ganze Internet freute sich über Trumps Auszug aus dem Weißen Haus. Und das auch völlig zu Recht. Wenn jetzt noch das Amtsenthebungsverfahren gegen Trump erfolgreich durchgesetzt wird, muss sich die Welt auch nie wieder vor einer zweiten Amtszeit Trumps fürchten. Nun sollte man meinen, nachdem Trump weg war, würde die ganze Welt nur auf Bidens Vereidigung gucken. Der Fokus des Internets lag allerdings nicht auf Biden, sondern auf Bernie Sanders und seinem Outfit. So wurde er schnell zu einem viralen Meme. Sanders nahm das Ganze scheinbar mit Humor und nutzte die Gelegenheit, um Spenden für wohltätige Zwecke zu sammeln. So wurde sein Erscheinungsbild auf Hoodies und T-Shirts gedruckt und zusammen mit anderen zu seinem Outfit passenden Fanartikeln verkauft. Diese Merchandise-Artikel wurden zwei ganze Male vollständig ausverkauft und brachten innerhalb von 5 Tagen 1,8 Millionen US-Dollar ein. Eine wirklich schöne Aktion, wie ich finde. Am 27. Januar fand der Holocaust-Gedenktag statt. Gerade in Zeiten wie diesen, in denen wir immer deutlicher einen Rechtsruck in der Welt beobachten können, ist es wichtig, niemals die Opfer des NS-Regimes zu vergessen. Die Anzahl der Zeitzeugen schwindet Jahr für Jahr und es liegt an uns, niemals zu vergessen, was damals passiert ist und dafür zu sorgen, dass es nie wieder zu sowas Abscheulichem kommt. Nie wieder. So, eine letzte News habe ich noch für die heutige Sendung. Und zwar hat der Bundestag nun offiziell die umstrittene Copyright-Reform des EU-Parlaments aus dem Jahre 2019 in nationales Recht umgesetzt. Und was soll ich großartig dazu sagen, außer dass dieses Gesetz kompletter Müll ist. Das endgültige Gesetz ist nochmal um einiges schlimmer geworden, als die ersten Entwürfe es vermuten ließen. Nutzerinnenspielräume wurden weiter gekürzt und Firmen gewannen weiter an Einfluss. Nun ist auch endgültig klar, dass Upload-Filter zum Einsatz kommen müssen. Die Angst vor Zensur ist also nach wie vor da und alles andere als abwegig. Ob diese ganze Reform überhaupt grundrechtskonform ist, muss der Europäische Gerichtshof erst noch entscheiden. Das wird allerdings noch dauern. Bis dahin wird die Reform durchgesetzt und für Nutzerinnen zum Alltag werden. Abschließend kann ich sagen, dass niemand im Internet etwas gegen Urheberrecht hat. Allerdings wurde diese Reform von Menschen gemacht, die selber keine Ahnung vom Internet haben und mehr auf Lobbywünsche eingegangen sind, als auf die Wünsche ihrer Bürgerinnen. Ob Künstlerinnen am Ende nun wirklich mehr Geld für ihre Werke von den Plattformen bekommen, ist auch nach wie vor fragwürdig und völlig unklar. Unsere letzte Hoffnung ist also nun wirklich die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes. Sollte diese allerdings die Reform für grundrechtskonform halten, werden Upload-Filter zu unserem neuen Alltag werden und das endgültig. Das war's von mir. Mein Name ist Petro und das war Aktuelles aus dem Netz.
Am Ende des heutigen Abends bekommt ihr den Besetzungssong schlechthin. Also meiner Meinung nach. Es ist der Rauchhaus-Song von Ton, Steine, Scherben aus dem Jahre 1972. Tatsächlich wurde er während der Besetzung des Bethanien-Krankenhauses geschrieben, an der sich die Band beteiligte. Es war die überhaupt erst zweite Besetzung in Berlin. Aus dem ehemaligen Krankenhaus ist heute eine Begegnungsstätte geworden, wo sich Jugendliche, KünstlerInnen und andere Gruppen treffen können. Die Hausbesetzung hat ihren Beitrag dazu geleistet. Danke an dieser Stelle. Ob nun Häuser, Freiflächen, Bäume oder Straßen. Besetzungen sind ein wichtiger Bestandteil der linken Szene, aber auch der Klimabewegung. Ob Hambi, Dani oder der Bahnhofswald. Aber auch die vom Abriss bedrohten Dörfer in NRW. Unsere Solidarität ist euch sicher. Allen Menschen vor Ort wünschen wir viel Erfolg, Kraft und passt auf euch auf.
This is the end.
my